Die Matthias Galli Show mit Matthias Galli.
Guten Morgen zur heutigen Matthias Galli Show. Heute geht es um das Thema Unternehmertum und insbesondere um das Thema Unternehmernachfolge. Von Stefan Mehrath kenne ich folgendes Zitat: Ein effektiver Unternehmer ist ein Unternehmer, der den Nutzen seines Unternehmens für seinen Nachfolger steigert. Also diese Perspektive bei der Unternehmensnachfolge als Grundlage. Genau um dieses Thema, um Unternehmensnachfolge, spreche ich heute mit Rainer Jährmann. Rainer Jährmann, hier ist er. Hallo Rainer.
Ja. Hallo Matthias.
Guten Morgen. Rainer, wer bist du?
Ja, also ich bin der Unternehmensgründer der Axtradia. Also wir spezialisieren uns auf das M&A-Geschäft von typischen KMU, also mittelständischen Kunden, und begleiten da die Kauf- und Verkaufsinteressenten durch den gesamten Prozess. Ja.
Jetzt schon, dass die Abkürzung M&A ist nicht jedem so geläufig. Für was steht M&A und was ist das eigentlich genau?
Ja, also M&A steht für Mergers and Acquisitions und im Prinzip geht es da wirklich um den Kauf und Verkauf solcher Firmentransaktionen, also von Firmen schlussendlich, von juristischen Personen. Wir sind ja nicht im Sklavenhandel tätig. Ja.
Jetzt geht es um Verkauf und Kauf von Firmen. Bevor wir jetzt in Detail einsteigen, jeder, der zuschaut, darf gerne sich auch kurz vorstellen, sagen, wo er gerade ist. Rainer, wo bist du? Von wo bist du zugeschaltet?
Also ich bin vom Homeoffice aus zugeschaltet. Das ist in Aarwangen in der Schweiz. Und ja, von dem her, zur frühen Morgenstunde wollte ich da noch nicht den Weg ins Office in Angriff nehmen. Ja.
Also Aarwangen, bei mir ist es Basel in der Schweiz, und wer jetzt hier zuschaut, der darf gerne auch sagen, von wo er gerade ist, Österreich, Deutschland oder von wo sonst in der Welt. Und Fragen dürfen jederzeit gestellt werden. Ja, jetzt, Rainer, was bedeutet jetzt eigentlich Unternehmernachfolge in der Praxis, Unternehmensnachfolge?
Also Unternehmensnachfolge, wie es heißt, man sucht den Nachfolger schlussendlich. Also es geht um einen Ablöseprozess. Man sucht, ich sage jetzt mal, das ist noch schwierig, da in zwei, drei Worte zu fassen, aber man sucht den geeigneten Nachfolger in der Regel, der die Firma dann weiterführt als Eigentümer. Häufig ist das auch gekoppelt, dass man auch gleichzeitig den Geschäftsführer sucht, weil das ist häufig eine Person Union, also das ist häufig dasselbe, gerade bei kleineren Firmen.
Jetzt sprichst du den Geschäftsführer an. Was sind denn so die häufigsten Themen beim Nachfolge, bei der Suche?
Die häufigsten Themen bei der Nachfolgesuche kommt natürlich immer darauf an, wo man im Prozess steht, oder? Also sehr viele beginnen mal mit dem Thema, ja, wer ist überhaupt der geeignete Nachfolger? Kann ich es in der Firma lösen? Habe ich ein Familienmitglied, der schlussendlich bereit ist, da in die Fußstapfen zu treten? Oder muss ich mich da extern orientieren? Also ist mal die Frage sicherlich, wer ist schlussendlich der ideale Käufer von der Firma? Aber das sind ganz viele Fragen, die da zum Vorschein kommen. Also ich kann jetzt da lange referieren, ich kann da noch weitere Fragen natürlich bringen.
Du hast ja auch Seminare dazu schon gehalten und wirst auch noch halten im nächsten Jahr. Wann ist das nächste Seminar zu diesem Thema, wo du da ausführlich darüber berichtest?
Ja, also das nächste Seminar ist, das muss ich gleich mal schauen, das ist 27. Januar. Da haben wir wirklich eine ganz tolle Geschichte, eine ideale, ist eigentlich so ein Event, den man da besuchen kann, halbtägig. Vielleicht können wir am Schluss noch den Link reinstellen. Und zwar geht es da wirklich von A bis Z durch den Verkaufsprozess, das Kaufen Verkaufsinteressenten da wirklich ein gutes Fahrgefühl haben, was kommt da auf mich zu. Das ist von der Nachfolgeplanung schon mal beginnt das. Die Nachfolgeplanung heißt, bevor man überhaupt mit der Verkaufsvorbereitung beginnt. Das ist leider ein Teil, der häufig vernachlässigt wird, aber einen extrem hohen Wert hat bei der Wertvermehrung oder dass auch schlussendlich das Ganze reibungslos über die Bühne geht. Im Anschluss sprechen wir auch mit Fachexperten oder entlang von Praxisbeispielen über die ganzen Steuerfragen, rechtlichen Fragen. Vor allem, es geht da wirklich sehr, sehr praxisbezogen entlang von Fällen. Und dort bringen wir auch die typischen Fettnäpfchen da in den Vordergrund, wo man häufig reintritt. Aber auch dem emotionalen Aspekt ist da ausreichend Platz eingeräumt. Wir haben da auch zwei Unternehmensvertreter, die da mit an Bord sind und hinter die Kulissen blicken lassen. Es sind da vor allem auch emotionale Themen, die da sehr tragend sind, durch welches Wechselbad der Gefühle man da geht. Und von dem her ist es auch ausreichend Platz für Fragen zu stellen. Also für mich definitiv ein Muss für jedermann, der sich da mit dem Thema auseinandersetzt. Wie gesagt, idealerweise beginnt man mit der Nachfolgeplanung bereits 10 Jahre zum Voraus. Also von dem her, die loslegen möchten in diesem Zeitfenster, ist es für mich schon fast ein Muss, an so einem Seminar teilzunehmen.
Ja, spannender Anlass ist sicher ein guter Start. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, im letzten Jahr eine Firma gekauft, da hast du mich auch begleitet. Du hast eigentlich mir viele Türen geöffnet, dass das überhaupt so stattfinden konnte. Für jeden, der es nicht weiß, ich habe ja als Lebensziel formuliert, dass ich mindestens 10 Firmen mit aufbauen will. Das ist so, das wissen noch gar nicht so viele von mir, aber das habe ich mal angefangen zu formulieren, einfach weil ich das Unternehmertum toll finde. Aber entsprechend brauche ich natürlich auch Menschen, die mich in irgendeiner Form hier begleiten und mir helfen, auch zu den Unternehmen zu finden. Und da bist du eine Person, die mir jetzt im letzten Jahr geholfen hat. Wie kam es eigentlich dazu, aus deiner Perspektive, dass du hier eine richtige Firma, die passend zu mir ist, gefunden hast? Was braucht es da? Wie hast du die Firma gefunden, die jetzt zu mir passt, die ich jetzt auch akquiriert habe im letzten Jahr?
Also schlussendlich ist wie überall, es geht darum zu verstehen, was will überhaupt jede Partei. Und schlussendlich sind wir bei Axtradia einer der größten Marktplätze. Also von dem her schaut man natürlich, was sucht der Käufer genau, was sucht der Verkäufer genau und ist das übereinstimmend. Neben den harten Fakten wie Eigenmittel, Region oder ich sage jetzt mal generell auch die Branche, da muss man sich natürlich auch, ich sage jetzt mal, in das ganze Thema reinbringen. In unserem Fall haben wir mal strategisch gemeinsam überlegt, was macht Sinn oder was bringt dich da überhaupt weiter. Schlussendlich, ich sage jetzt mal, es ist auch ein Bauchgefühl, was stimmt nicht. Also in deinem Fall warst du auch da relativ stark in Konkurrenz mit einem anderen Kaufinteressenten. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass, ich sage jetzt mal, andere Themen da auch ausreichend Platz haben. Ich denke, das ist häufig ein Schlüsselfaktor schlussendlich.
Ja, dann gibt es ja noch den Faktor Zeit. Also was ist überhaupt ein realistischer Zeitraum jetzt auch für einen Verkäufer, dass so ein Deal stattfinden kann von der ersten Intention, dass er vielleicht bei dir mal anklopft und sagt, hey, ich würde gerne meine Firma verkaufen. Was sind die nächsten Schritte und wie lange dauert das?
Ja, also es gibt für mich eigentlich 3 Phasen, die man unterscheiden muss. Du kommst jetzt mit der mittleren Phase eigentlich. Also Leute kommen zu mir und wollen ihre Firma verkaufen. Also das ist schon ein sehr konkreter Abschluss. Dann führt es ja zum Verkaufsmandat. Dann beginnt man mit der Verkaufsvorbereitung, der Kontaktierung und schlussendlich auch der ganzen Verhandlung mit den Kaufinteressenten. Ich sage jetzt mal, wenn es eine einfach strukturierte Geschichte ist, ist diese Dauer rund etwa, ich sage jetzt mal, 6 bis 9 Monate, kommt aber häufig sehr stark auf den Verkäufer drauf an, kann er wirklich schon loslassen? Also da merkt man plötzlich, es gibt so Verzögerungstaktiken, was man alles sonst noch erledigen muss. Also wirklich, da ist sehr emotional. Das kann nachher dann wirklich zu einem längeren Prozess führen, wenn man sich da auch nicht coachen lässt durch das ganze Thema durch, weil einfach die Angst zu groß ist vor dem danach. Also ich sage jetzt mal, wenn da die Verkaufsreife vorhanden ist, sind es in der Regel 6 bis 9 Monate. Jetzt kommt das aber idealerweise, wenn man wertorientiert denkt und auch einen wirklich, ich sage jetzt mal, das Optimum aus dem Verkaufsprozess rausholen möchte, dann würde ich empfehlen, da sich bereits 5 bis 10 Jahre vorher wirklich Gedanken zu machen. Sagen zwar alle, ja, das habe ich schon gemacht, ich habe da meine Immobilie rausgenommen, das ist sowieso für mich immer ein Reizthema, weil das macht in, ich sage jetzt mal, in 70% der Fälle verkauft mir die Immobilie sowieso mit, dann hat man eher ein Steuerproblem wie ein Steuernutzen. Also das müsste man sicherlich sowieso genau anschauen, aber man sagt immer, ja, ich habe die Pensionskasse optimiert, das ist in der Schweiz hier sicherlich sehr steuerlich attraktiv, aber es ist immer noch günstiger, das Ganze als Kapitalgewinn zu verkaufen, der ist nämlich steuerfrei, als da die PK zu optimieren. Aber das sind so die typischen 2 Themen, die man sagt, ja, das ist jetzt das, ich habe jetzt meinen Verkauf vorbereitet, aber das geht viel, viel weiter. Also da kann man extrem viel sonst optimieren, wo man einfach schon, wenn man die Verkaufsvorbereitung dann später beginnt, man sieht, ah, dieses Potenzial hat man nicht aufgegriffen, da ist man zu schlecht dokumentiert, schon nur, wenn da wiederkehrende Erträge sind, es reicht schon nur, dass man da ein zusätzliches Konto einführt, dass man die wiederkehrenden Erträge relativ einfach identifizieren kann über all die Jahre. Das ist häufig gar nicht ein Riesenaufwand, aber es bringt extrem viel. Auch Notfallkoffer sind extrem wichtig. Es ist eigentlich erschreckend, nur, also ein Fünftel ist nicht infolge der Unternehmensnachfolge, wo man verkaufen muss, sondern Tod, Krankheit, was auch immer. Und das sind natürlich Stresssituationen, die man gut vermeiden könnte, wenn man da wirklich vorbereitet ist, weil häufig ist ja auch der größte Vermögenswert da in der Firma und da einfach leichtfüßig zu sagen, ja, mit einer 4/5 Wahrscheinlichkeit kriege ich noch was, das ist doch etwas spekulativ.
Ich spüre, es geht schon sehr in die Tiefe, lässt sich ja nicht in 2, 3 Sätzen beantworten. Ich möchte es noch ein bisschen jetzt auflockern, dass wir noch sehen, wer ist eigentlich hier am Zuschauen. Also wir haben Binzi aus Rien in der Schweiz, die zuschaut. Dann ist Urs Lauber dabei aus Ramlinsburg. Dann haben wir aus Österreich Ernst Franz Karl Beversdorf. Dann haben wir Bert van Kampen, auch aus dem Homeoffice. Dann haben wir Morris Putz. Das letzte Mal, als ich mit Morris gesprochen habe, war er in Asien. Das heißt, wir haben eine Vielfalt von Ländern und auch Leuten, die hier zuschauen. Also wenn du zuschaust, dann frag deine Frage hier im Kommentar. Das ist live, was wir hier machen. Das heißt, wir können auch gerne auf deine Fragen jetzt eingehen, wenn du sie in den nächsten 20 Minuten hier noch uns mitteilst. Aber jetzt eigentlich, wieso sollte ich mir überhaupt Gedanken machen, ob ich meine Firma verkaufe, Rainer?
Well, ich soll ja kurz bleiben. Das hat natürlich ganz viele Facetten. Aber ich sage jetzt mal, warum man die Firma verkaufen muss. ich sage jetzt mal, am besten sieht man die Parallele zu einem Kind, oder? Wenn man, ich sage jetzt mal, ein Kind großziehen will, hat man ja das Bedürfnis, dass es dann auch selbstständig weiter funktioniert und sich weiterentwickelt und möglicherweise sogar noch weiter wie man sich selbst. Und ich glaube, das ist eine schöne Analogie, um das möglichst auf den Punkt zu bringen. Also man muss sich dann überlegen, ja gut, was muss ich heute tun, damit dann das Kind wirklich überlebensfähig ist, wenn ich dann zurücktrete oder menschliche Sicht abtrete und dann nicht mehr diese Funktion wahrnehmen kann. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass man genau diese, du hast eigentlich beim Eintritt, also beim Zitat da schon erwähnt, oder? Wie muss ich meine Firma gestalten, dass sie möglichst attraktiv ist am Schluss? Das kommt ja genau auf dasselbe. Man will ja auch, ich sage jetzt mal, einen tollen Markt für die Tochter oder für den Sohn etc. Also muss man schauen, dass sämtliche Elemente schlussendlich stimmen. Und Wachstum ist wichtig für jede Firma. Was nicht wächst, das stirbt früher oder später. Und ja, von dem her, ich hoffe, ich habe es mit dem auf den Punkt gebracht. Aber da gibt es so viele Themen, die ich da ausführen könnte.
Ich blende das gerade mal noch ein, dieses Zitat vom Anfang. Das war dieses, ein effektiver Unternehmer ist ein Unternehmer, der den Nutzen des Unternehmens für seinen Nachfolger steigert. Zwei Schreibfehler, macht aber nichts. Der Inhalt ist wichtig, das heißt, für den Nachfolger steigt diese Perspektive. Ist es denn auch so, dass im Rahmen vom Unternehmerverkauf eigentlich diese Wertsteigerung, das ist ein großes Thema, also was hat meine Firma Wert und wie kann ich diesen Wert auch noch erhöhen, gerade wenn jetzt der Wert vielleicht nicht ganz da ist, wo ich mir den Kaufpreis vorstellen würde, was kann ich da eigentlich noch tun, um das vorzubereiten, wenn ich auch vielleicht sage, ich habe ja noch ein bisschen Zeit?
Also ich sage jetzt mal, in der Nachfolgeplanung kann man natürlich schon sehr, sehr viel machen. Da hat man auch noch Zeit, gewisse Dinge zu realisieren. Also wir gehen da eigentlich systematisch die Werttreiber durch, die wir zur Unternehmenswertsteigerung hat auch immer direkten Einfluss, so, selbstverständlich auf den Ertragswert, also schlussendlich auf den Ertrag und den Gewinn. Das ist eigentlich das Ziel, das man da verfolgt. Und ich sage jetzt mal, das sind Risiken eliminieren, die da, oder ich sage es mal, absichern. Das sind auf strategischer, operativer und finanzieller Ebene Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Das geht aber dann auch in der Verkaufsvorbereitung weiter, wo man dann schlussendlich die ganzen Potenziale freilegen kann. Interessanterweise, also ich hatte jetzt gerade kürzlich so einen Extremfall, war eine baunahe Firma und die hatte eigentlich gar nicht erkannt, was sie für einen Schatz im Keller hatte. Also die waren einfach viel profitabler wie die Mitbewerber. Und als wir dann den Markt analysiert haben, stellen wir fest, diese Technologie liegt circa 10 Jahre vor Deutschland und Österreich. Und jetzt in diesem Fall haben wir praktisch die Technologie oder das Know-how in der Firma verkauft und nicht wirklich die Firma selbst. Und schlussendlich war eigentlich der Preis das 10-fache vom rechnerischen Wert, die da ausgerechnet wurde, vorgängig vom Treuhänder. War grundsätzlich nicht so falsch, seine Berechnung, aber es zeigt einfach, wenn man dann plötzlich anders denkt, wertorientiert denkt, dann erkennt man plötzlich Mechanismen, die sehr attraktiv sein, die sehr attraktiv sind. In diesem Fall haben wir dann die ganze Klaviatur gespielt. Natürlich ist unser Job, da auch Wettbewerb zu schüren. So haben sich dann zwei Interessenten, also am Anfang waren es noch viel mehr, aber am Schluss wirklich da gegenseitig hochgetrieben und das aber zum Wohl sämtlicher Parteien. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche ein Gespräch mit den Verkäufern, die sind immer noch mit an Bord, die wollen jetzt die Expansion begleiten da ins Ausland. Das läuft super und die sind voll auf Kurs, also die Finanzplanung, die man im ersten Moment dachte, ja, die ist sehr aggressiv, die wird erreicht und das sind die schönen Momente, wo ich auch Freude habe, wie sich solche Dinge entwickeln können, wenn da der richtige Käufer auch an Bord ist.
Das bringt eigentlich genau die nächste Frage auf, wie finde ich einen guten Käufer für meine Firma? Und es ist ja so, in der Realität sieht das ja dann so aus, dass man noch eine gewisse Zeit auch mit dem Verkäufer eigentlich zusammen agiert oft. Also bei mir ist das auch so. Der Verkäufer ist nicht einfach weg. Es hat zwar eine Transaktion stattgefunden, aber es gibt auch noch Interessen, wieso der auch bisherige noch da ist und auch mitlenkt, also beidseitige Interessen. Und hier ist auch direkt noch eine Frage von jemand, der zuschaut. Wann lohnt sich ein Verkauf an die Mitarbeiter? Kommt das überhaupt vor? Macht das eigentlich Sinn oder ist das eher selten der Fall? Also vielleicht zuerst mal die Frage, Verkauf an Mitarbeiter, kommt das groß vor?
Wie oft? Immer wie stärker vor. Ich habe da kürzlich gerade eine Statistik gesehen, die man da gemacht hat. Es gab eine sehr starke Verschiebung von den familieninternen Nachfolge. Da ist man in den letzten Jahren von 60% der ganzen Transaktionen im mittelständischen Geschäft auf 40% zurückgefallen, weil einfach die Kinder nicht mehr möchten. Also das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und jetzt ist natürlich der Markt sehr intransparent. Jetzt kommen wir dann auch wieder auf dein Thema dann zurück. Und die meisten Unternehmensnachfolgen werden gleich durch die Treuhänder begleitet. Und da ist natürlich die Thematik, ja, wie komme ich als Treuhänder dann wirklich an die Kaufinteressenten? Weil häufig funktioniert es nicht, dass man da einfach ein Inserat schreibt, weil das wird in seltensten Fällen auch wirklich genau von diesem Zielkäufer gefunden. Und so wechselt man dann automatisch, dann ja, hast du nicht jemanden in der Firma, der das machen kann. Und von dem her ist es immer noch der zweitgrößte Anteil, direkt nach der familieninternen Nachfolge. Ich bin aber da extrem skeptisch unterwegs, ob das wirklich der richtige Weg ist. Es kann Sinn machen, es darf aber nicht eine Notlösung sein. Das ist wichtig. Es gibt auch Mischformen, weil ich sage, man muss sich ja überlegen, wie bringe ich die Firma irgendwo wieder auf die nächste Stufe. Und beim sogenannten Management Buyout, MBO, ist das Problem das, dass in der Regel die Kaufinteressenten das nötige Kleingeld nicht haben. Also muss das Ganze über die ganzen nächsten Jahre aus der Firma abbezahlt werden und das hat zur Folge, dass die ganzen Investitionszyklen leiden. Und wenn man sich dann vorstellt, ja, jetzt habe ich ich habe schon bis 20 Jahre alles gesehen, also, aber ich sage jetzt mal, häufig sind so 5 bis 7, 8 Jahre, wo da die Abzahlungsdauer ist. Und wenn man da 5 bis 10 Jahre nicht mehr in eine Firma investiert, dann ist die tot. Die katapultiert sich aus dem Markt raus. Das kann jetzt eine Genugtuung sein für den Verkäufer zu sagen, ja, also ich habe es weitergegeben, die haben es dann zu Tode getragen, da die Firma. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Aber ich sage jetzt mal, die Firmen... Verkäufer sind sich dem oftmals gar nicht bewusst, was das wirklich heißt, da so lange wirklich die liquiden Mittel abzuführen. Also wettbewerbstechnisch ist das sehr anspruchsvoll, dass man da noch mit dabei sein kann. Es gibt aber nicht schwarz-weiß, es gibt Mischformen. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man das, was man auch immer brauchen kann als Firma, um sich weiterzuentwickeln, sei es Marktzugang, sei es Technologie, sei es Kapital, sei es auch Synergien, damit man Kosten sparen kann, dass man überhaupt noch im Wettbewerb mithalten kann. Das kann man durchaus kombinieren mit jemandem aus der Firma. Also dem her, das eine tun, das andere nicht lassen.
Also Binzi sagt Beispiel Herzog und Demeron. Für mich ist aber wirklich noch die Frage, wie gehe ich denn grundsätzlich vor, wenn ich jetzt das intern nicht habe? Also es war jetzt die Mitarbeiterperspektive an einen Mitarbeiter abgeben, aber wie finde ich eigentlich einen Käufer? Und du hast einen Treuhänder angesprochen. Oft ist der Treuhänder anscheinend die erste Person, mit der man mal vielleicht darüber spricht, wie könnte es weitergehen, wie sieht es aus, weil man sich ja jährlich trifft. Wie findest jetzt du einen Käufer oder wie findet jemand einen Käufer? Anscheinend ist das gar nicht so einfach.
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil der Markt ist extrem intransparent. Man will dann nicht, ich sag jetzt mal, das Verkaufsschild an die Firma hängen, weil alle haben Angst, dass die Mitbewerber das ausnutzen, dass die Mitarbeiter verunsichert sind etc. Von dem her ist das eigentlich alles sehr diskret, bis dann schlussendlich die Firma wirklich auch verkauft ist. Sonst spricht man häufigst da von nicht verkäuflichen Firmen, wenn das da wirklich offiziell an den Markt geht, dass man weiß, wer dahinter steckt. Und ich sage jetzt mal, es ist überall, wenn man etwas sucht, dann geht man auf den Marktplatz. Also man muss mal schauen, wo ist der Marktplatz? Und da ist man eigentlich genau wieder bei Firmen wie die Axtradia, wo wir, gezielt diese Kauf- und Verkaufsinteressenten sammeln und diese dann schlussendlich zusammenbringen. Weil, wie gesagt, der Treuhänder hat nicht so einen Marktplatz. Er ist definitiv für solche Vermittlungsgeschäfte nicht der Richtige. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du jetzt dich ansprichst, ich sage jetzt, also gut, bei deiner, du hast jetzt Synergien, aber ich sage jetzt mal so die typischen Privatpersonen, die da nicht schon eine Firma im Hintergrund haben, die scheiden oftmals aus dem ganzen Prozess aus, weil sie einfach nicht genug zahlen können im Vergleich zu anderen Teilnehmern. Von dem her lohnt es sich bei diesen häufig, sich da aktiv ich sage es mal, aktives Mandat zu erteilen, dass wir in dessen Auftrag suchen, dann ist er exklusiv unterwegs. Und das ist häufig sehr spannend, weil sie umgehen den ganzen Wettbewerb. Wir sehen oftmals, also mindestens 20%, 100% locker, wie der Firmenpreis zwischen Erstangebot dann gegenseitig hochgetrieben wird. Wie gesagt, es muss am Schluss immer noch gut sein, auch für die Firma etc. Aber wenn man den richtigen Käufer hat, dann macht das auch immer noch Sinn. Und da scheiden dann plötzlich solche Privatinvestoren aus, weil sie einfach da die Synergieeffekte nicht haben, wie andere die haben.
Jetzt sprichst du Synergien an. Was bedeutet für dich eigentlich clever investieren? Also wenn ich jetzt mal die einfachste Variante, wie so investieren draußen gepredigt wird, sind jetzt irgendwelche YouTube-Clips, schnell reich werden, dann weiß ich was. Und irgendwie hat das aber wenig mit wirklichem Investment zu tun. Was ist clever investieren, Rainer?
Clever investieren heißt sicherlich für mich mal einerseits Geduld haben, also nicht einfach alles nehmen. Also man muss da sehr kritisch sein. Ich selbst investiere immer nur in das, was ich auch verstehe oder zusammen mit Leuten, die das gut verstehen. Das ist für mich der Schlüssel. Und schlussendlich ist natürlich auch so, der Preis muss irgendwo fair sein. Ich sage jetzt nicht mal billig, weil billig heißt oftmals, da ist ein größeres Problem in der Firma, braucht wieder erhebliche Ressourcen. Selbstverständlich gibt es Leute, die sich darauf spezialisiert haben und so als Sanierer in so eine Firma reinsteigen und diese wieder optimieren. Aber das ist nicht der typische Fall. Das ist, ich sage jetzt mal, häufig versucht man die Firma, die schon gut positioniert ist, dann weiterzuentwickeln. Und da muss sicherlich mal die Basis stimmen. Clever investieren heißt für mich auch nicht, den letzten Groschen, den man hat, da zu investieren, sondern noch Reserve zu haben für Unvorhergesehenes. Es gibt immer irgendwo, ich sage jetzt mal, Unbekannte, das muss nicht immer negativ sein, das kann auch positiv sein, aber ich habe schon zu viele Situationen gesehen, wo man dann bereits irgendwo ein halbes Jahr zu mir kommt und sagt, ja, ich habe mal die Firma irgendwo gekauft und das funktioniert jetzt nicht mehr, ich habe keine Mittel mehr zu investieren. Und das ist sicherlich nicht der richtige Weg.
Ja, was könnte denn jetzt ein erster kleiner Schritt sein für einen Inhaber einer Firma, wenn er sich mit dem Thema Firmenverkauf beschäftigen will?
Mit dem Firmenverkauf?
Ja, der eigentlich sich sagt, ja, vielleicht Nachfolge wäre schon, meine Kinder wollen nicht, oder ich sage, ich habe jetzt das 10 Jahre gemacht, ich möchte mal noch was anderes, die Firma gehört mir, ich bin persönlich verbunden und irgendwie möchte ich das. Abstoßgründe sind ja teilweise unterschiedlich, aber solche Gründe gibt es ja.
Ja, am besten mir anzurufen, weil die Ausgangslage ist bei jedem ganz anders. Oder? Die Frage stellt sich immer, was ist schon gemacht worden, was ist noch nicht gemacht worden, wo steht man im ganzen Prozess drin? Ist man wirklich schon so frei, dass man, ich sage jetzt mal, emotional auch losgelassen hat? Das sind alles solche Themen, die da man klären muss. Zum Teil gibt es auch Dinge, die man vorgängig noch erledigen muss. Ich hatte jetzt gerade einen Fall, bevor wir die Firma verkaufen können, mussten wir jetzt eigentlich zuerst mal das Problem mit dem Aktionärsbindungsvertrag lösen, weil das war so ein Knebelvertrag, das war gar nicht mehr verkäuflich. Also man muss wirklich mal schauen, was ist jetzt wirklich die Ausgangslage, also was muss man tun, eigentlich den richtigen Berater mal suchen, weil für mich ist der Firmenverkauf vergleichbar mit dem Hausbau. Ja, es kann jeder das Haus selbst bauen, aber die Frage ist, wie sieht es dann am Schluss aus? Und das Problem ist ja immer, die ganzen Fehler kommen erst dann im letzten Geschoss dann zum Vorschein. Oder zumindest, wenn es dann das Haus eigentlich fertig ist, merkt man, hier habe ich den Anschluss vergessen oder hier habe ich wieder dies vergessen, was dann doch extremen Einfluss hat, auf das Endergebnis hat schlussendlich auch. Und mir würde es auch nicht in den Sinn kommen, da ein Haus selbst bauen zu wollen. Da gibt es viel zu viele Fachexperten, die da koordiniert werden müssen. Am Anfang scheint alles so einfach. Ja, ich habe ja einen Kaufinteressent, jetzt kann ich loslegen. Das scheint auf den ersten Moment das größte Problem zu sein. Erst im Verlauf des Prozesses merkt man dann, dass dann doch noch einiges kommt. Aber wie beim Hausbau ist das kein Problem. Wenn man den richtigen Partner hat, der das orchestriert, dann wird man ganz einfach und leicht durch den ganzen Prozess geführt. Aber wenn man da wirklich vom Grund auf alles selbst machen muss, würde ich mit den Büchern studieren loslegen. Das sind ziemlich viele.
Bist denn du der Bauleiter oder bist du der Architekt aus M&A?
Wir sind sowohl Architekt wie auch Bauführer. Wir haben dasselbe. Aber wir haben nicht die Baumeister dann noch im Haus und der Spengler und all die. Da holen wir die Fachexperten zu, die dann die Ausführung abwickeln. Aber jetzt bei uns, also die ganze Wertoptimierung, also Wertschöpfung, das ist ja beim Firmenverkauf treiben, die ganze Kontaktvermittlung zu den Kaufinteressenten, also da wirklich den Markt zu schüren und die Prozessbegleitung, das machen wir von A bis Z alles.
Jetzt hast du schon im Interview ein paar so Spezialworte verwendet, jetzt gerade wieder Aktionärsbindungsvertrag und dann braucht man noch einen Anwalt am Schluss. Aber lass uns das mal einfach runterbringen. Was waren denn so die letzten 2, 3 Mandate, wo du noch ein bisschen erzählen kannst, die dir jetzt in den Sinn kommen, um sich das vorstellen zu können, wie das abläuft oder was es da für Mandate gibt?
Also die letzten 3 Mandate, das waren, beginne ich mal bei dir im Erklärvideobereich. Das ist eine Firma, die wir da begleitet haben. Es ist aber eine Firma, die ich vorhin kurz skizziert habe, die wir kürzlich verkauft haben, die war in dieser Baubranche tätig. Auch kürzlich haben wir einen Verlag verkauft. Also alles Dinge, die ganz unterschiedlich gelagert sind auf den ersten Blick. Wenn man dann aber den ganzen Prozess anschaut, sind die eigentlich immer sehr, sehr identisch, oder? Weil, also sehr identisch mit all diesen Spezialitäten, die dann zum Vorschein kommen. Aber ich sage jetzt mal, da hat man immer wieder diese wiederkehrenden Thema. Ja, da braucht es noch ein Fenster und da braucht es noch eine Türe und was auch immer. Aber schlussendlich ist die Struktur immer dasselbe. Also man beginnt mit der Verkaufsvorbereitung. Da geht es vor allem darum, das Ganze attraktiv darzustellen, dass man das Ganze auch auf die verschiedenen Kaufinteressenten ausrichtet, weil häufig ist, es sind selbstproduzierte Unternehmens- oder Verkaufsdokumentationen oftmals viel zu technisch. Also man trifft nicht aufgrund von technischen Einzelheiten schlussendlich einen Kaufentscheid. Also da geht es schon darum, mal, ich sage jetzt mal, das Potenzial, um die Firma gut darzustellen, fair darzustellen, nicht, dass sonst holt es einem später wieder ein. Also es muss auch ehrlich korrekt sein, aber man muss auch den inneren Wert der Firma wirklich in den Vordergrund bringen. Also das ist sicherlich mal ein Punkt, der in allen drei Fällen extrem wichtig war. Da haben wir sehr viel rausgeholt. Was macht jetzt wirklich die Firma aus? Was sind die Alleinstellungsmerkmale von so einer Firma? Und dann ist sicherlich bei allen dasselbe, den richtigen Käufer zu finden. Auch das ist eine Herausforderung. Es ist jetzt in jedem Fall, also bei einem war es jetzt Private Equity, die das gekauft haben. In einem Fall warst du es, ich sage jetzt mal, als eher Privatinvestor. Ja gut, das ist noch vermischt da mit strategischer Investor, also da passt beides rein. Und dann schlussendlich haben wir noch den Verlag, da waren es wirklich strategische Investoren. Also von dem her, in dem Fall waren es ganz unterschiedliche Käufer, die da schlussendlich zum Zuge kamen. Haben natürlich wieder ganz andere Ansprüche an den Prozess, an die Entscheidgremien etc. Also von dem her ist es sicherlich wichtig, das Gespür zu haben, was ist jetzt für diese Firma auch der richtigere Weg. Wir versuchen zwar immer, sämtliche Bereiche abzudecken, aber gewisse scheiden schon von Beginn aus. Also das ist etwas. Und dann bei der Vertragsverhandlung, Thema Emotion, Momentum nutzen ist für mich das Wichtigste, wenn es um die ganze Verhandlung geht. Die Firmeninhaber neigen, wie schon zu Beginn erwähnt, dazu, gewisse Entscheide mal auf die lange Bank zu bringen. Und auf der anderen Seite hat man dann auch die Kaufinteressenten, die sind am Anfang so richtig heiß auf etwas. Aber dann kommen auch bei diesen Momente der Unsicherheit, und das kombiniert mit einer langen Reaktionsdauer des Verkäufers, bis das dann wieder einen Schritt weiter geht. Das ist extrem schwierig, dass da die Kaufinteressenten noch mit an Bord bleiben. Also von dem her, ich sage es immer, der Momentum muss stimmen, den muss man weiterziehen, dass man da im Flow drin bleibt. Sonst ist das ein Dealkiller. Von dem her rate ich auch ganz klar von solchen Verkaufsprozessen ab, wo man nur mit einem Kaufinteressenten ins Rennen geht, weil das sind never-ending Stories. Da ist kein Druck, Zeitdruck vorhanden, da ist keine Struktur vorhanden. Und häufig übernehmen die Kaufinteressenten dann die Führung des Prozesses, und das ist dann sowieso der Tod für eine gelungene Unternehmensnachfolge, im Sinn, dass es auch im Sinn des Verkäufers ist.
Also lass mich das doch mal noch kurz zusammenfassen. Also du hast jetzt mehrere Sachen erwähnt, und ich spüre, da kannst du jetzt eine Stunde referieren. Dafür gibt es ja auch ein Seminar im Januar, wo das dann auch passiert, für die das wirklich so ausführlich auch brauchen. Aber wenn wir zusammenfassen, ich habe gehört, Momentum, was sind jetzt die wichtigsten Tipps für Unternehmensnachfolger, wenn es darum geht, auf was achte ich? Also Momentum hast du erwähnt. Was hast du jetzt noch, damit wir es so kurz zusammengefasst auf einen Punkt haben?
Ja, also ist sicher Momentum, die Firma gut darzustellen, zu überlegen, was ist der USP, also das Alleinstellungsmerkmal der Firma, dieses gut zu dokumentieren, zu überlegen, wer ist der richtige Käufer schlussendlich für so etwas. Und dann einfach der Prozess, der muss, also für mich ist ganz klar, der braucht Wettbewerb. Wenn man aus dem Blickwinkel Verkäufer ist, und wie gesagt, das habe ich auch schon erwähnt, aus Käufersicht möglichst den Wettbewerb vermeiden.
Ja, sieht man es mal, oder? Je nachdem, welchen Hut angezogen wird, ist es was anderes. Dennoch, also ich habe es auch sehr bereichend erlebt, um zu sagen, hey, was finden denn andere? Und das war ein Wechselbad auch der Gefühle teilweise. Also bei mir, ich kann das noch kurz ein Insight geben. Also es gab mal einen Moment in dieser ganzen Sache, wo eigentlich klar war, ich hätte diese Firma nicht kaufen können. Und das, ja, und dann kam es doch nochmals anders, und das ist äußerst speziell und spannend auch für mich, diese Erfahrung gemacht zu haben, wie das emotional rauf und runter und sich alles nochmals drehen kann, und da dann auch jemand wie dich an der Seite zu haben, sagt, hey, nimm das, was du bieten kannst, geht auch nicht drüber, aber sag, was hat es für dich wert, und dann lass es stehen, im Sinne von, so kam es eigentlich auch für mich so gut, dass ich mich jetzt wohlfühle und sage, ja, ich habe das das erhalten zu dem Preis, wo ich sage, das habe ich für mich so kalkuliert und kann auch unternehmerisch so weitergehen. Und finde ich, also hat mir sehr geholfen, wie du mich da beraten hast. Und insofern hier nochmals der Hinweis, es gibt ja das Seminar, vielleicht nochmals kurz von dir. Wann findet das statt und wer kann da wie teilnehmen?
Ja, also ihr findet das sicherlich auf der Homepage unter www.axtradio.ch, und dort findet ihr unsere Seminare. Das nächste ist am 27. Januar am Nachmittag bis in den Abend rein. Also das beginnt um 13 Uhr. In Egerkingen sind wir diesmal. Und anmelden könnt ihr euch entweder über die Homepage oder über welchen Kanal auch immer. Also es geht auch über info@axtradio.ch. Dann nehmen wir dort gerne den Ball auf, dass wir schlussendlich den Interessenten die Unterlagen zukommen lassen. Noch ein Hinweis, der ist noch wichtig, bis am 15. Dezember, also wir haben da noch ein paar Tage, haben wir noch die Frühbucher-Rabatte, die wir da gewähren, also im Wert von 200 Franken. Die Begleitpersonen, die sind auch unterstützt da mit, die zahlen nur 100 Franken, das Unkostenbeitrag, weil häufig sind die Ehefrauen oder die Ehemänner, die da im Hintergrund stehen, auch extrem wichtig, oder zum Teil auch die Kinder. Und die wollen wir da nicht ausschließen, weil es ist wichtig, dass da alle denselben Stand der Kenntnisse haben, dass wir da einfach das Ganze noch vereinfachen.
Rainer, das ist doch ein guter Schlusspunkt im Sinne von, es geht weiter. Also mit dir kommt man ja einfach in Kontakt über LinkedIn, bist du gut erreichbar, einfach deinen Namen eingeben und dann mit dir mal in Kontakt treten, sich vernetzen mit dir, einfach darauf verweisen, auf dieses Gespräch hier, oder auch einfach direkt anschreiben, sagen, was ist das Thema, wo es darum geht, dann nimmst du auch gerne an. Ich würde mal sagen, jeden nehmen wir nicht an, wir sind ja Unternehmer, aber Leute, die sich ernsthaft interessieren, mit denen sprechen wir natürlich alle sehr gerne, und vor allem auch einfach spannende Menschen. Also wenn du ein spannender Mensch bist, der vielleicht unternehmerisch irgendwo wachsen will, vielleicht hast du auch noch keine Firma, das kann ja dann noch kommen, aber vielleicht hast du auch eine Firma und überlegst dir, ja, meine Kinder oder meine Mitarbeiter, was gibt es denn sonst noch für Optionen? Also ich kann dir persönlich ein Gespräch mit Rainer empfehlen, kostet dich nichts, aber du lernst sicher neue Perspektiven kennen, die du so noch gar nicht hattest. Rainer, vielen Dank für das Gespräch heute.
Danke dir, Matthias.
Viel Spaß und Erfolg bei deiner Tätigkeit, die sehr spannend ist. Und schönen Tag noch.
Mach's gut. Ja, gleichfalls. Danke.
Tschüss, Rainer. Cool.